Willkommen bei Alles wird Strom, Energiewende jetzt mit meinem lieben, großartigen Kollegen Felix. Hi Felix.
Moin.
Ich bin Robin und wir reden heute über ein super spannendes Thema und zwar eine ganz steile These, die jetzt kommt. Nicht China zerstört die deutsche Autoindustrie, das machen wir schon schön selbst. Das sagt auch unser heutiger Gast, zumindest so von der These her, oder wir diskutieren darüber, denn wir sprechen über Elektromobilität und darüber, warum ausgerechnet wir in Deutschland, das Autoland schlechthin, ja, dabei sind, unsere eigene Automobilindustrie zu sabotieren. Ja, das sind steile Thesen und wir werden gleich ausführlich darüber sprechen und bedanken uns natürlich, weil man fragt sich, wie ist das alles möglich? Hier drei Menschen, so eine gute Qualität, alles kostenlos. Ja, unter anderem dank unserem heutigen Partner.
Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt und die letzte, die noch etwas dagegen tun kann. Das hat einmal Barack Obama gesagt und er hat absolut recht. Wir reden ständig über die Energiewende, aber was wir wirklich brauchen, ist eine Stromwende. Eine, die bei uns zu Hause anfängt. Strom aus Kohle und Gas wird nicht nur immer teurer, es heizt auch zusätzlich die Krise an, die wir eigentlich stoppen müssen. Dabei war es noch nie so einfach, etwas zu verändern. Mit Naturstrom Smart bekommst du echten Ökostrom, 100% aus Sonne, Wind und Wasser hier aus Deutschland. Und das Besondere, der Preis passt sich stündlich an den Strommarkt an. Wenn gerade viel Solar- und Windstrom da ist, ist der Preis automatisch günstiger. Heißt für dich, genau dann laden, Wäsche waschen oder den Speicher voll machen oder die Wärmepumpe nutzen und dabei auch noch Geld sparen. Wenn du ein E-Auto hast, umso besser. Die Naturstrom Smart App lädt dein Auto genau dann, wenn es für dich am günstigsten ist. Du sagst nur, wann es voll sein soll und den Rest übernimmt die App. Der Wechsel dauert auch nur 5 Minuten. Und obendrauf gibt es auch noch 30 Euro Startguthaben. Alle Infos findest du auf naturstrom.de/alleswirdstrom oder auf dem Link klicken in der Videobeschreibung.
Ich freue mich total, dass er hier ist. Er ist Weltrekordhalter mit seinen Elektroautos gewesen lange Zeit. Er ist ein Pionier der Elektromobilität, eigentlich Elektrotechnik mal studiert. Und ich habe ihn kennengelernt bei E3DC, einem Speicherhersteller, wo er die technischen Schulungen geleitet hat. Und mittlerweile ist Udo Werges ja nicht nur als Redner für Elektromobilität und Speaker unterwegs, sondern er arbeitet seit einigen Jahren für ein sehr, sehr großes Autohaus mit über 15 Standorten in Deutschland und bereitet dort die Autohäuser auf die Elektromobilität vor, also mit PV-Anlagen, mit Speichern, mit Ladeinfrastruktur. Und er hat sehr dezidierte Meinung zu dem ganzen Thema, was hier eigentlich schon seit, ja, man kann sagen 15 Jahren schiefläuft in Deutschland zur Elektromobilität. Und trotzdem konnte ich ihn überreden, weil er es eigentlich nicht mehr hören kann, darüber zu diskutieren.
Ja, das stimmt.
Und er sagt, Mensch, die werden sowieso alle den Bach runtergehen. Habe ich ihn überreden können, doch mal zu uns in den Podcast zu kommen. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Schön, dass du hier bist. Udo, was läuft denn, ich frage einfach mal so, was läuft denn deiner Meinung nach so ein bisschen schief und warum zerstört sich denn die deutsche Automobilindustrie selbst?
Also erstmal guten Morgen hier zusammen und ich bin eurer Einladung gerne gefolgt und ja, ich finde, es ist immer noch nicht alles und auch nicht oft genug gesagt. Und ja, das Statement ist natürlich sehr krass mit nach dem Motto, zerstört sich die deutsche Autoindustrie selbst. Wenn du dir aber anguckst, dass in den letzten 5 Jahren sich bei den 2-3-Räderigen, also bei den, ich sag mal so, kleineren Fahrzeugen oder den PKWs oder den Trucks, die Anzahl der elektrisch getriebenen Systeme verdoppelt hat, also plus 100% in den letzten 5 Jahren, dann ist das ganz sicher ein exponentielles Wachstum. Und wenn ein Trend offensichtlich wird, das hat man ja immer schon gesagt, und du bist da nicht dabei, dann wird das zum Problem. Und ich glaube, das kann man inzwischen nicht mehr leugnen. Und ich denke, die Berichtssaison bei den Aktiengesellschaften fängt ja jetzt erst gerade an. Wir werden das also sehen, wenn man nachher die Segmente sich anguckt, was da so für Umsätze und für Gewinne rauskommen, in welchen Regionen der Welt. Und ich würde mal sagen, wenn man da ganz oben an der Managementspitze steht, dann könnte man gewisse Unruhe haben.
Da sprichst du aber die deutschen Managementspitzen an, weil die haben ja irgendwie bis vor kurzem noch gesagt, naja, Verbrenner, vielleicht müssen wir da auch wieder zurück. Das ist ja, die Politik redet auch davon, dass das hocheffiziente Verbrenner auch noch nach 35 kommen sollen. Vielleicht hat sich das dann von selbst alles erledigt. Aber du bist da ziemlich krass dann unterwegs, wenn du sagst, die machen das schon selbst.
schon selbst?
Ja, du, das ist einfach die Sache mit dem Wettbewerb. Und wenn so ein Technologiewechsel kommt, und der hat sich ja nun schon viele Jahre angedeutet. Und ich meine, wenn in China so viele Startups bei E-Mobilität existieren wie vor 100 Jahren in Detroit für Verbrenner, dann kannst du doch sicher sein, die floppen nicht alle.
Okay.
Und wenn man auf so einem großen Markt wie China, die sind sicherlich schlau genug, dass sie sich da die Karten nicht komplett aus der Hand nehmen lassen. Die werden schon gucken, dass sie ihre eigenen Unternehmen protegieren. Das machen wir ja auch. Und weil der Markt so groß ist, das ist alles irgendwie offensichtlich, dass da, ich sag mal, Kräfte auch dagegen halten. Und nur weil wir ein Autoland sind, und ich meine, weißt du, Bremsscheiben, Federn, Rücklichter, Windschutzscheiben, Spiegel braucht man zukünftig auch. Also manche Autozulieferer brauchen sich da keine großen Gedanken machen. Außer dann hat es mal ein Schlussstatement, dass die Anzahl der PKWs in Deutschland zurückgehen wird. Das kommt aber dann zum Schluss. Also kurzum, wenn sich ein Markt ändert und du gehst da nicht mit, dann machst du den Nokia, Ende der Durchsage. Und genau auf diesem Pfad bewegt sich die deutsche Autoindustrie, weil sie einfach, ich sag mal, diesen Systemvorteil elektrisch mit Strom selber machen, speichern, puffern, Effizienzvorteil, alle diese harten physikalischen Fakten, die wurden jahrelang ignoriert. Ja, und wenn du was ignorierst und das ist aber physikalisch Fakt und wahr, du kannst nicht gegen die Schwerkraft dich ewig stemmen. Geht nicht. Und das kommt jetzt in den nächsten 5 Jahren ganz knallhart auf diese Branche zu.
Robin war auch gerade in China, der kam wieder, der hat mit mir, ich glaube nicht, Robin, du hast eine Stunde mit mir telefoniert und warst noch völlig so im Überschwall, wie krass das alles da ist, wie heftig das ist. Wir haben eine eigene Podcast-Folge darüber gemacht. Ja. Du hast dich gefühlt wie in der Zukunft und alles war leise, keine dreckigen Abgase mehr in der Innenstadt, leise Innenstädte. Du hast die Musik aus der Hotellobby auf der anderen Straßenseite, 6-spurige Straße hast du gehört. Es war sauber, die Atemluft war angenehm zu atmen. Du hast da ja auch irgendwie ganz, ganz viele Berührungspunkte gehabt und dir wurde es Angst und Bange. Das bestätigt ja eigentlich das, was der, was der Udo gerade sagt, oder?
Und weiter kommt nur eins hinzu. Ich meine, China ist 996 von 9 Uhr bis 21 Uhr. Das sind 12 Stunden mal 6 an 72 Stunden Arbeit. Das heißt, die rocken das auch von der Arbeitszeit ganz anders ab. Und ich sag mal, das ist, wer mal da war, ich war noch nie da, aber ich kenne auch mehrere Leute, die regelmäßig dort sind. Und da ist natürlich nicht so eine demokratische, ich sag mal so, da wird alles zerredet und es braucht ewig, bis ein Kompromiss gefunden wird. Wenn die da ihren 5-Jahres-Plan machen und dann haken die Quartal für Quartal, haken die ihre Ziele da ab. Also die sind natürlich bei manchen Dingen krasser unterwegs, aber sie sind ums beim Umsetzen, wenn sie sich für was entschieden haben und sie haben sich für diese Nachhaltigkeit, ich meine, das Land ist ja an vielen Stellen, was Smog angeht, schlechte Luft angeht, Wasser, die sind ja ökologisch an manchen Stellen schon viel mehr unter Druck als wir. Und die sind ja nicht dumm, die Kultur ist ja älter als wir in Europa.
Ganz genau. Also man muss dazu wissen, genau was du sagst, also in China, natürlich will die chinesische Regierung wirtschaftlich wichtige Bereiche natürlich gerne an sich ziehen. Ja, muss man, kann man nicht anders sagen. Beim Verbrenner haben sie keine Chance gehabt. Da sind wir in Deutschland einfach die absoluten Meister und das lässt uns auch, das kann uns auch niemand wegnehmen. Allerdings
das haben die Chinesen
halt
vor 20 Jahren erkannt, dass sie beim Verbrenner nicht mehr aufholen können. Und deswegen kommt der Technologiewechsel ihnen sehr gelegen.
Ganz genau. Und zwar doppelt, weil zum einen Technologiewechsel komplett weg vom komplexen Verbrenner, wo man ganz viel Know-how braucht, zu einem kompletten neuen Antrieb, Elektromobilität, Batterien. Sprich, die Karten werden neu gemischt, weil die andere Experten benötigt werden. Das ist ja auch das, warum wahrscheinlich die deutsche oder europäische Automobilindustrie noch so zurückhaltend ist, weil sie halt einfach da so einen Riesenbereich hat, den sie ja zum gewissen Teil aufgeben müssen. Und das fällt ihnen offensichtlich sehr, sehr schwer. Und dann sieht man sich immer die ganzen Zahlen an und das sieht man ja schon seit vielen, vielen Jahren, wie in China die Zulassungszahlen bei den deutschen, europäischen Automobilherstellern halt massiv bei allen runtergehen, ja. Also nur mal das Extrembeispiel, Porsche hat einen Gewinneinbruch von 99%, also minus 99%. In China verkaufen die im Prinzip keine Autos mehr, das kannst du wirklich wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wie viele Autos die noch verkaufen. Sprich, der gute alte deutsche Verbrenner, der in China über Jahrzehnte super beliebt war und wir absolut die Helden dort waren, der ist auf, nicht nur auf dem absteigenden Ast, der ist schon fast weg und da wird schon fast gar nichts mehr verkauft. Das heißt, es bricht wirklich ins Bodenlose. Und jetzt kann man ja sagen, ja gut, die deutschen Hersteller und so weiter und die europäischen, die haben doch Elektroautos im Portfolio, ja, muss man sagen. VW führt ja auch hier in Europa bei den Elektroauto-Zulassungszahlen ja wirklich die Tabelle ganz vorne auf den ersten 5 Plätzen, nur VW-Konzern und so weiter. Ja, in Europa funktioniert das einigermaßen, aber in China werden wir ein bisschen ausgelacht für die europäischen Elektroautos, weil sie halt nicht dem neuesten technischen Standard entsprechen. Ja? Es ist sozusagen die Elektroversion eines Verbrenners vielleicht mit ein, zwei Extras, aber in China wird das ganz anders gedacht. Ja? Da ist das praktisch wirklich in erster Linie praktisch ein fahrender Computer, ein Tablet, ein Computer mit allem drum und dran, mit Funktionen. Da hast du da Apps drauf auf deinem Bildschirm. Davon können wir alle nur träumen.
Das hätte ich jetzt auch genauso gesagt. Das Elektroauto ist ein fahrender Computer und dann können wir direkt überleiten zu diesen amerikanischen Verrückten, die von Elon geführt werden, weil die haben das von Anfang an so gesehen. Und wir wissen alle, dass du ein Smartphone updaten kannst, du kriegst neue Apps. Und das ist ja das, meine, der Porsche hat ja jahrelang damit gekämpft, dass Tesla ein Moving Target ist. Und diese Funktionalität, dass ein fahrender Computer ist, wenn man das nicht versteht und das nicht komplett vom Design des Autos, sag ich mal so, von Anfang an in die Gene mit aufnimmt, dann veraltet das Zeug, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und dann ist schon alles gesagt. Ich würde so weit gehen, dass das Schicksal von VW als Konzern wird auf dem chinesischen Markt entschieden. Wenn die da mit dem Absatz nicht mehr mitspielen, dann ist ein riesiger Weltmarktanteil für die sozusagen, ja, leider Gottes irgendwie von einem Wettbewerb vor Ort.
30-40% des Konzernumsatzes, nur China.
Genau, und insofern, wenn du auf diesem Markt nicht wettbewerbsfähig bist, ja, dann brauchst du nicht jammern, was in Deutschland passiert, weil wir sind vom Absatz. Wie war das noch? Der Absatz von PKWs in Deutschland ist 2 Millionen im Jahr. Alle. Und der chinesische Markt ist alleine 6 Millionen elektrische PKWs im Jahr. Das heißt, der chinesische Markt elektrisch ist 3-mal so groß wie der deutsche Gesamtmarkt PKW.
Krass, da sieht
man.
Wenn man
da noch Fragen hat, dann hat man irgendwie nicht zugehört. Also ich möchte nicht ich bin froh, dass ich in einem Autohaus, was 20 Marken hat, wenn ich bei dem Autohersteller wäre, der nur 2-3 Marken hat und die sich sozusagen, ich sag mal so, verrocken, ja, dann wird es richtig anspruchsvoll. Und darum auch, wenn du als Unternehmen einfach, ich sag mal so, deine wirtschaftliche Zukunft nicht gut im Auge hast, im Sinne von Vorausdenken, dann kostet das die meisten Arbeitsplätze. So ein Technologie-Change, den kannst du, wenn er wehtut, kannst du gehen. Aber wenn du da zu weit hinten hinterfällst, dann gehen dir die Umsätze weg, die Kosten kriegst du nicht in den Griff und dann gehst du wirtschaftlich in die roten Zahlen. Nach 5 Jahren bist du weg, egal wie groß du bist. Und insofern kostet er den Trend zu verpassen auf Dauer die meisten Arbeitsplätze, nicht der Umbau des Unternehmens.
Krass, ja, ganz genau.
Ich habe jetzt gestern gerade einen Vortrag gehalten über Batterietechnologien, auch Elektromobilität im Bezug, aber es geht da um große Speicher Die Batterien haben jetzt auch irre Dichten erreicht. Also jetzt hat CATL letztes Jahr 2025 mit 500 Wattstunden aufs Kilogramm Dichten vorgestellt. Im Labor hat jetzt ein chinesisches Firma 700 Wattstunden aufs Kilogramm vorgestellt. Es geht immer schneller, immer besser. 1,5 Millionen Kilometer Garantie hat CATL auf seine neuen Busakkus, haben sie gesagt, in der Pressemitteilung wollen sie geben. Also das heißt, bei diesem ganzen Batteriethema, da spielen die deutschen Hersteller ja auch überhaupt gar nicht mit. Man hat es irgendwie mal ein bisschen probiert. Aber ist das auch sowas, was man dann irgendwie komplett verschlafen hat, dass man jetzt sozusagen diese teuren Batterien teuer einkaufen muss? Man hat sie selber nicht in der Volkswirtschaft drin und dann hat dann auch die Politik irgendwie komplett verpennt, das irgendwie mit zu unterstützen.
Ja, ich denke, da fehlte die Vorausschau. Ich meine, du kennst ja den Dr. Piepenbrink auch. Wir haben ja beide unter ihm gearbeitet. Der hat jetzt im Dezember hier bei Scientists for Future noch so einen rückenguten Vortrag gehalten. Und er sagte, das glaube ich, da ist viel dran, dass die Batterieforschung, also wie man es im Prinzip theoretisch machen muss, da können wir noch mitreden. Aber das, was du gerade sagst, wenn der Kattel und Co. und der BYD, die sind ja in der Serienfertigung. Das heißt, um es zu skalieren, dass du nachher Endstücke rauskriegst und auch zu Stückkosten, die Spaß machen, Das ist ja, man hat Elon doch damals auch gesagt, die Hölle ist die Serienproduktion. Wenn du theoretisch weißt, wie es geht und du machst 5000, ich sag mal so, Einzelstücke in einer kleinen Fertigung, hast du aber keine Kosten, mit denen du wettbewerbsfähig bist. Also, Biebrich sagt, beim Skalieren in der Serienfertigung, Massenfertigung, sind wir so weit weg, dass wir nur eine Chance haben, die Chinesen einzuladen oder die Japaner mit uns, hat Elon ja auch gemacht. Er hat Panasonic geholt nach USA und hat es mit denen zusammen gemacht. Wenn wir da mitstinken wollen, dann müssen wir die einladen, dass sie die Massenfertigung mit uns hier zusammen machen. Bis wir das aufgebaut haben, laufen die uns immer weiter weg. Und wir wissen alle, die Technologiekostenkurven sind exponentiell fallend. Und wie willst du da mit, wenn du 5 Jahre hinten dran bist? Also der Professor Fichtner oder auch der Böttinger hier von früher, der mal bei Tesla war, die sind da so ein bisschen optimistischer. Aber da müssen wir natürlich richtig, richtig, ich sag mal so, Geld in die Hand nehmen und wir müssen uns beeilen, weil die Batterien sind gerade im stehenden Bereich, sind ja das Missing Piece, um diesen ganzen Energietransformationsweg zu machen. Und wenn du zu spät bist mit den Kosten, dann machst du den Umsatz nicht.
Jetzt,
das, was Udo, früher der oder was bisher noch der Verbrenner ist, ist halt ab sofort die Batterie. Und lustigerweise fällt mir auch gerade auf, genau, nicht nur, also die Batterie ist das Herzstück des E-Autos, so wie der Verbrenner das Herzstück eines Verbrenners ist, fällt mir gerade nochmal ein, dass die Batterie ja noch weiter darüber hinausgeht. Die ist ja nicht nur in Elektroautos, die ist ja auch als stationäre Speicher und so weiter. Das heißt, die Batterie ist ja eigentlich sogar noch größer als, oder wird größer werden, als es der Verbrenner jemals war wahrscheinlich.
Absolut, also das ist etwas, was wir vielleicht mal deutlich betonen sollten. Die Batterie fällt natürlich in 2 gedankliche Hälften. Wir brauchen, ich sag mal so, Leistungsbatterien fürs Auto. Da ist das, was Felix gerade gesagt hat, Energiedichte, weil du hast ja nicht beliebig Platz im Auto. Beim Bus ist das ein bisschen was anderes. Aber wenn es um Container geht, da brauchst du Energiebatterien. Also sprich, da kommt es auf die Leistung nicht so an. Und insofern, das sind zwei physikalisch und auch, ich sag mal so, von dem was du da bauen musst, sind das 2 verschiedene Sparten. Aber im Endeffekt, weil das ja fließend ineinander übergeht, wenn so ein Elektroauto wie heute, das steht ja 80% der Zeit rum, wie so ein Verbrenner auch. Das ist ja auch unendlich teuer. Aber in der Zeit kann die Batterie natürlich arbeiten am Netz. Und insofern vermischt sich das. Das Thema Sektorkopplung ist uns ja kein neuer Begriff. Aber die Dinge werden ja alle elektrischer und deswegen sozusagen, naja, vermischt sich das Thema, aber grundsätzlich sind Energiebatterien stationär und Leistungsbatterien sind mobil, weil im Auto brauchst du halt wegen des Platzes eine höhere Energiedichte, wenn man 1500 Kilometer Reichweite braucht. Aber ich meine, Herr Gott, noch 400 Kilometer mal eine Ladepause machen, 15 Minuten, ist ja auch gut für die körperliche Verfassung. Du willst ja nicht 1000 Meter durchfahren. Also ist die Frage, ob man diese Reichweiten im Auto wirklich braucht. Also schauen wir mal.
Jetzt, Udo, du arbeitest für ein Autohaus. Vielleicht machen wir da auch nochmal, irgendwie berichten wir nochmal
also
über,
nicht nur eins,
über,
sondern
über
eine
so ein
ganze
Autohaus,
Gruppe,
eine ganze Gruppe,
die mehrere Häuser hat.
Jetzt habe ich letztens einen Anruf von meinem Autohaus hier bekommen, VW Hannover, Podbielski-Straße, sehr nette Mitarbeiter. Und er wollte mir ein super Angebot machen. Und sagte, die Leasingrate ist unschlagbar, das müsste ich machen. Ich sage, sagt er, ja, das ist ein Benziner. Und dann war ich so ein bisschen irritiert, weil ich hatte mit dem ja auch vor einem halben Jahr ein ID3 geleast und habe gesagt, sagen Sie mal, Sie wissen schon, was ich mache und wir haben ein ID3 geleast und jetzt rufen Sie mich wegen dem Benziner an. Da sagte er, ja, aber das ist doch ein super Angebot. Ich sage, ja, Sie brauchen mich überhaupt nicht mehr anrufen wegen Benziner oder Verbrennern. Wenn Sie ein geiles Angebot haben, dann für Elektro. Und in dem Autohaus habe ich, habe ich genau das gleiche Spiel erlebt mit dem Verkäufer, der mir dann erzählt hat, nee, also das mit diesem Elektroauto, das wird sich ja nicht durchsetzen. Also da waren ganz viele in dem eigenen Autohaus, die gesagt haben, das kommt nicht. Zumindest war es jetzt so mein Gefühl, weil der Kollege, der nickte auch nur so, ja, das mit dem, ne? Und ich habe
das ist nur ein
gedacht,
Trend.
Ja, genau, das ist so, das ist wie der Kaiser, der gesagt hat, das Automobil ist nur eine vorübergehende Entscheidung, am Ende bleiben alle beim Pferd.
Es gibt nicht genug,
ne?
Chauffeure,
so,
ja, schon klar.
Ich habe gedacht, wenn das in den Autohäusern ja auch überhaupt noch gar nicht ist jetzt nur mein Eindruck, weil ich hatte das einmal vor 6 Jahren, da wo es an Link losging, aber vor 7 Jahren mit der Elektromobilität, da war ich auch mal in einem VW-Haus in Göttingen, da habe ich gesagt, ja, aber Tesla hat das doch alles schon hier mit Ladeinfrastruktur. Und da sagte der zu mir, Tesla was? Was ist das? Wie weit können die fahren? Da habe ich gesagt, ja, so ein Model S, der kann so und so weit fahren. Wie, also, aha, muss ich mal googeln. Der hatte den Namen noch nie gehört. Das ist 7, 8 Jahre her. Vielleicht auch noch ein bisschen länger, aber es war auf jeden Fall sehr erschreckend. Und ich habe gedacht, heute ist das irgendwie komplett anders im Autohaus. Nee, also die haben den Namen jetzt zwar von Tesla schon gehört, aber sie sagen trotzdem, das funktioniert alles nicht, obwohl Tesla mittlerweile die profitabelste oder der wertvollste Autokonzern der Welt vorübergehend war oder ist immer noch ist. Wie redest du denn da mit deinen Kollegen? Da werden ja viele Petrolheads noch da rumlaufen und da arbeiten und den Leuten erzählen, nee, nehmen Sie lieber kein Elektro, nehmen Sie lieber hier einen Diesel oder einen Benziner, so wie bei mir.
Ja, das ist natürlich, wie soll ich jetzt diese Frage schön beantworten? Also
ohne deine Kollegen.
Das eine ist natürlich, ich sag mal, du brauchst ja ein Produkt, was wettbewerbsfähig ist. Machen wir es mal an so einem, ich sag mal, sehr plakativen Beispiel. Ich meine, jeder weiß wahrscheinlich, dass momentan keine Jaguars gebaut werden. Gar keine. Keine elektrischen, keine Verbrenner. Es gibt keine Jaguar-Neuwagen, die jetzt gebaut wurden, auch nicht im letzten Jahr. Das heißt also, wenn du jetzt einen Jaguar-Neuwagen verkaufen willst, dann hast du schon eine Zeit lang auf dem Hof stehen. Also ich würde auch sagen, wenn du kein Produkt hast, was willst du einen Umsatz machen und Kosten machen? Also kurzum, in manchen Situationen bist du vom Hersteller gekniffen. Manche andere Marken haben irgendwie auch, was Flottenkunden angeht, irgendwie die Verbrenner-Produktpalette haben sie auslaufen lassen. Elektrisch Pendant gibt es. Also du musst ja leider irgendwie Umsatz machen. Deswegen meine Verkäuferkollegen, wenn die keine richtigen Produkte haben, die wettbewerbsfähig sind, und wenn dann ein Kunde reinkommt, der sagt, boah, ich will so einen Range Rover haben oder ich will irgendwie einen VW sonst was haben oder und der ist noch petrolmäßig, ja, willst du den Kunden kaputt machen, dann verkaufst du ihm natürlich das, was du hast, weil du musst ja Umsatz machen. Also wenn der Chef sagen würde, hier komm, wir machen jetzt alles sozusagen auf nachhaltig und am Ende gehen wir wirtschaftlich dabei sozusagen richtig in eine schwere Krise, dann haben wir auch nichts gekonnt. Also diese Transformation musst du schon leisten. Und darum ist es natürlich für uns sehr wichtig, dass wir ein Multimarkenunternehmen sind. Wenn wir nur 2 Marken hätten und die würden sich strategisch vergaloppieren. Also der Jaguar hat jetzt mal ganz konkret nur einen Schuss. Wenn der seine elektrische Produktpalette jetzt nicht launchen kann, weil die Kundengruppe natürlich auch alt ist, die hat aber das Geld, die gehen natürlich im Preis nach oben. Also der hat nicht 5 Versuche und 3 Produktentwicklungszüge, dafür ist der Jaguar viel zu klein. Also wenn du natürlich nicht so viele Marken hast und eine von denen vergreitet sich produktstrategisch, ja, was willst du denn dann verkaufen, wenn die Kunden sagen, ey, ich mach das nicht. Und Elon hat ja damals auch gesagt, das Produkt muss so gut sein, dass das die Fahrer der Systeme an meine anderen, die machen keine Werbung. Das heißt, dass das Produkt sich überzeugen muss. Und wenn du natürlich, ich sag mal so, als Verkäufer diese ganze Grundthematik, wo kommt die Energie her? Wie viel Energie braucht so ein System? Ist das sozusagen effizient? Ist das auf Dauer vertretbar? Also, weißt du, jeder, der Kinder hat, der will doch, dass seine Kinder eine Zukunft haben. Und wenn wir das alles verbrennen, was sollen wir denn dann denen sagen? Ich meine, seit den 80er Jahren im Club of Rome wissen wir, das wird schwierig. Willst du den Kindern sagen, ich habe das alles nicht gewusst, dann sagen die bei Wikipedia, das stimmt doch gar nicht, Papa, das steht doch schon seit 20 Jahren da drin. Also wir haben doch bei diesem Systemwechsel auf Nachhaltigkeit, dass es alles auf die Sonne geht, weil auch der Wind ist eine Folge der Sonne. Wir haben noch gar keine Wahl, weil Verbrennen ist doch einfach keine Lösung.
Das wissen wir. Echt schön, das so zu hören von jemandem, der jetzt nicht, der, sage ich mal, intensiv beim Autohaus, bei der Autohausgruppe arbeitet, weil das, was Felix gerade beschrieben hat, ist harte Realität und zwar in den meisten Fällen. Das ist so krass.
Also ich war zum Beispiel. Der Geschäftsführer, sorry, wenn ich gerade unterbreche, der Geschäftsführer, der hat eine PV-Anlage auf dem Dach. Von dem Auto, also oder einer von den Geschäftsführern, die ich kannte, von einem Autohaus aus Celle. Der fährt elektrisch. Bei dem verkaufen die deutlich besser die Elektroautos im Autohaus, weil er den Mitarbeitern schon von Anfang an gesagt hat, hier kriegt ihr kostenlos Strom. Also wenn die, sobald die eine Solaranlage haben, verkaufen die selber auch ihr E-Auto, wenn sie selber elektrisch fahren, auch viel mehr. Also
da können wir den Bogen erschließen. Wenn die Erfahrung nicht da ist, weil du das nicht gemacht hast, dann kannst du, also du kannst natürlich ein Produkt versuchen zu verkaufen, weil du dir die Überzeugung morgens mit dem Kaffee sozusagen reintrinkst. Oder du hast es gemacht und du kannst darüber reden. Und natürlich sind es die Bonussysteme, die Provisionssysteme, mit denen gesteuert wird und so weiter. Aber wir haben auch Geschäftsführerkollegen, die haben schon vor 10 Jahren in PV und auch in BAKW sich dafür stark gemacht. Die wurden natürlich damals auch belächelt und mussten sich irgendwelche Sprüche anhören. Und manchmal bist du natürlich zu früh. Aber es gibt doch diesen fürchterlichen Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und wenn eine Änderung in der Technologie und dieser Technologie, dieser Systemwechsel, die Wachstumsraten weltweit für Mobilität weg vom Verbrenner zum batterieelektrischen Auto, nicht zu Wasserstoff und nicht zu E-Fuels und genauso auch der Trend zu stationären Speichersystemen, der Bau von PV-Anlagen, diese Trends sind exponentiell steigend.
Aber
wenn
wie
man das ignoriert, dann wird man wirtschaftlich davon dann einfach benachteiligt, weil man die Umsätze nicht macht.
Man muss sich ja eigentlich fragen, so sag mal, es ist doch so offensichtlich, wieso versteht ihr es nicht? Der Punkt ist aber auch, in meiner Auseinandersetzung mit vielen Menschen, ich unterhalte mich ja dann über das Thema, da sagen mir viele wirklich mit voller Überzeugung und die denken das dann auch so, entweder, ja, die Batterie ist ja noch größerer Müll als der Verbrennungsmotor. Das wurde halt über blödsinnige Desinformation wirklich in die Köpfe der Menschen reingespült. Und das passiert ja immer noch. Es ist noch nicht vorbei. Und es passiert gerade fast so schlimm wie noch nie zuvor. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe auch keinen Bock mehr, über das Thema zu reden, Udo. Aber es gibt keinen Weg drumherum. Und es wird immer wieder in die Köpfe dieses falsche Zeug reingehauen. Genauso wird dann gesagt, Elektromobilität ist ja nur gewollt von irgendwelchen Grünen oder irgendwelchen was weiß ich was. Woken irgendwelchen Idioten, ja. Und deswegen, das ist ja nur eine Übergangsgeschichte. Danach kommt ja Wasserstoff und Wasserstoff ist es eigentlich Ding. Das heißt, mir erzählen immer noch die Leute, ja, ich warte dann noch auf Wasserstoff und so weiter und so fort. Also du hast ja auch ständig diese falschen Infos in den Köpfen der Menschen, wo ich mich dann frage, so, aber die Fakten sehen doch anders aus. Ja, aber wir leben halt in so einer postfaktischen, verrückten Welt, in dem ganz viele Menschen ganz andere Dinge im Kopf haben, als eigentlich faktisch existieren. Das ist total irre.
Ja, der gesunde Menschenverstand ist an vielen Stellen einfach, ich sag mal, so verbogen und die Menschen denken linear, die können sich exponentielle Veränderungen nicht vorstellen. Guckt ihr an, ich meine, diese, weißt du, Tony Sieber ist euch wahrscheinlich auch ein Begriff. Er bringt ja in seinen Vorträgen immer, sag ich mal so, dieses Prognosebeispiel, wie viele Mobiltelefone gibt es in 10 Jahren? Wo die Studie dann 900.000 Stück ausweist und am Ende waren es 102 Millionen. Also der Schätzfaktor war über 120 falsch von Profis. Ja. Also insofern, und was glaube ich, was wir mal betonen dürfen ist, also für mich sind das zwei ganz wichtige Begriffe, sind Kreisläufe. Es gibt nur Kreisläufe. Wenn man das nicht versteht, es gibt das Wort Müll in der Natur nicht. Es gibt nur Kreisläufe. Und wenn du irgendwelche Kreisläufe unvollständig baust, dann wird sich das auswirken. Emissionen, Müll, Dreck und so weiter und so weiter. Und am Ende, der andere Begriff ist Energie. Energie ist ganz, ganz vielschichtig. Ich rede nicht nur von technischer Energie. Wenn wir was zu trinken zu uns nehmen, wenn wir gegenseitig uns anlächeln, wenn wir was essen, alles ist Energie. Zwei wichtige Begriffe. Aber der Kreislaufbegriff ist einfach zu wenig präsent. Das Einzige, was wir Menschen geschaffen, ist der Geldkreislauf. Sonst haben wir nur Stückwerk abgeliefert bisher. Und wenn wir dieses Kreislaufdenken nicht, ich sag das mal so, mittragen, dass Emissionen, wer Dinge überlässt, der muss dafür bezahlen, weil es schädlich ist. Wenn diese Gesamtkosten, ich sag mal, endlich mal richtig gepreist werden, dann werden manche Produkte ganz schnell aufhören. Mhm. Ich habe in einem TGA-Büro mal vor Jahren, da ging es um einen riesigen Speicher in Hamburg und um eine Modernisierung der Schule. Die hatten tatsächlich doch in ihrer Planungsrechnung auch eine Spalte für den CO2-Preis schon drin. Jetzt ratet mal, was die da eingetragen hatten für 20 Jahre in die Zukunft. Das war im Jahr 2021, 2022. Die hatten doch Stunden 2,50 Euro eingetragen für 20 Jahre Null, wo ich denke, dieser Wert ist garantiert falsch.
Ja, das ist dumm. Wieso haben die Spalte überhaupt?
Ja, aber du hast gerade E-Fuels und Wasserstoff angesprochen, Udo. Sag doch mal bitte einen Satz, weil ich fand das herrlich. Du warst mit mir mal irgendwann auf so einer E-Mobilitätsveranstaltung.
Ja,
da hat so eine Frau dir irgendwas angedingst und du hast das so herrlich in 2, 3 Sätzen auseinandergepflückt. Die Frau stand sprachlos da, weil E-Fuels und Wasserstoff, das ist doch das, was geht. Das ist doch das, was kommt, was zumindest unsere Politiker, Herr Merz und auch Herr Söder, von sich geben.
Ja, das, also ich sag's mal ketzerisch, das wird alles ins Feld geführt, weil es dazu führt, dass die Menschen warten und dann kann man die alten
Genau.
Geschäftsmodelle noch weitermachen.
Ja.
Ich meine, das manches ist ja schlichtweg Physik. Wenn du was fallen lässt, dann fällt das nach unten auf deine Füße. Es fliegt nicht nach oben. Also die Physik ist da gnadenlos, wenn du dir die Wirkungsgrade anguckst. Also mal einfach an so einem Beispiel. Wenn so ein 3-Megawatt Windrad 2000 Stunden Volllast läuft und diese Energiemenge, die man daraus bekommt, damit kannst du 100, na, 250 Autos fahren, wenn du mit B-Fuels, also wenn du E-Fuels machst. Wenn du Wasserstoff machst, kannst du 600 Autos damit fahren. Das ist schon mal 1 zu 2. Also Wasserstoff wäre doppelt so effizient wie E-Fuels, aber du kannst 1600 Elektroautos damit fahren. Das heißt, das Verhältnis von E-Fuels zu Wasserstoff ist 1 zu 3 etwa, 1 zu 2,5. Also elektrisch, rein ist 2,5 mal effizienter als Wasserstoff und fast 6 mal effizienter als E-Fuels. Also wenn wir uns bei der Energie auf, wir wollen sie effizient nutzen, dann sind diese Wasserstoff bleibt zu teuer und E-Fuels ist der Wirkungsgrad einfach zu schlecht. Da,
Ja,
die
und
Physik
das.
und die Biochemie ist da eindeutig. Diese Fakten
Genau.
sind einfach da und das ist alles, was man dazu sagen muss. Es ist vom Wirkungsgrad so viel schlechter, dass es einfach nicht wettbewerbsfähig wird. Und das ist nur eine Verschiebung der Kundenentscheidung in die Zukunft, um die alten Geschäftsmodelle weiterzumachen.
Genau.
Und
Die Leute
und.
verstehen nicht, dass das nicht, die Leute denken wirklich, das ist politisch gewollt, das wird irgendwie so reingesteuert und kapieren aber nicht, dass das einfach eine technische Entwicklung ist, die alternativlos ist. Es wird keinen anderen Weg geben außer diesen, weil das immer so war, wenn Technologien so deutlich effizienter, besser in allen Belangen sind, dann setzen sie sich durch. Das hat sich immer gezeigt, aber das verstehen leider viele nicht.
Die Lobby der, ich sag mal, alten Geschäftsparteien ist halt so stark, dass sie die Politik entsprechend brieft. Und es gibt von Tony Seba diesen einen Satz: This transformation in energy will happen worldwide until 2030 for pure economic reasons. Das heißt,
Ja.
aus reinen wirtschaftlichen Gründen, zwischen Daumen und Zeigefinger, soll das bis 2030 weltweit passiert sein. Das ist ein fetter Satz. Wenn er sich um 2, 3 Jahre vertut, auch nicht weiter schlimm, dann sind wir immer noch weit vor 2050. Und ich hoffe, dass das Geld die Welt regiert, dass das, was wirtschaftlich überlegen ist, sich durchsetzt, wie Robin gerade sagt, und nicht durch Subventionen und durch Querverschiebung von Steuergeldern am Ende zu lange am Leben gehalten wird. Weil das wird viel zu teuer, weil die Schäden. Und eigentlich muss man nur die großen Rückversicherer fragen, wie sieht denn eure Schadensquote aus? Was habt ihr alles an fetten Rechnungen zu bezahlen in den letzten 5, 6 Jahren? Da werden die sagen, du weißt ja was, da müssen wir jetzt mal die Tür zumachen, das wollen wir gar nicht besprechen unter zu vielen Ohren, weil das sieht alles nicht so schick aus. Denn die müssen ja für viele von diesen Problemen aufkommen, wenn das Klima mal mit dem Wetter so richtig Parole fährt. Und das wollen wir unseren Kindern nicht antun. Wenn ich an meine 8-jährige Tochter denke und die mich in 5 Jahren fragt, du sag mal, Papa, wo führt denn das alles hin? Da sage ich, ja, wenn noch viel mehr Leute richtig mitmachen, dann wird es vielleicht gerade noch gut gehen. Aber ich habe hier gerade noch
Okay.
gut gehen gesagt. Also das ist
Ja.
eine richtig fette Challenge, dieser Umbau. Wir reden ja hier nur von Energie. Andere müssen sich um sauberes Wasser kümmern, gute Lebensmittel, das CO2 muss wieder raus, das Plastik muss eingefangen werden. Also für Leute, die was drauf haben, gibt es ja weltweit genug zu tun.
Jetzt haben wir ja hier, um mal nochmal ins Kleinere zu gehen, auf deinen konkreten Bereich, um es mal ein bisschen praktisch greifbar zu machen. Wir haben ja hier jemanden Schlauen offensichtlich sitzen, meiner Meinung nach, der du machst da bei dem Autohaus, denke ich mal, spannende Dinge, weil wenn das deine Einstellung, dein Mindset ist, dann gehe ich davon aus, dass du die Dinge in der Autohausgruppe ordentlich in Richtung Elektrifizierung, moderne, neue Energie etc. auch mit umbaust. Was einfach nur, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Wir haben jetzt so das Extrem gehabt, okay, die hören alle nicht zu, die glauben es alle nicht und es gibt viele Autohäuser, die leiten ihre Kunden eher noch zum Verbrenner. Wie kann denn so, einfach nur damit wir mal einen Eindruck bekommen, wie soll denn ein modernes Autohaus funktionieren? Was braucht das? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, ich sag mal, Die Werkstatt muss ausgelastet werden. Die hat natürlich auch noch mit dem Mix an Produkten zu tun. Ich meine, die müssen natürlich die ganzen verschiedenen Antriebssysteme können. Hybrid, Verbrenner, elektrisch. Also kurzum, wir brauchen natürlich richtig gut qualifizierte, ich sag mal, Werkstattleute. Das ist mit Sicherheit, was Fachkräfte angeht, ist das, ich sag mal, so der schmerzhafteste Punkt im Autohaus. Ein Auto zu verkaufen ist, ich sag mal, so Anführungsstriche relativ einfach. Wenn du aber diesen Mix an Produkten in die Werkstatt kriegst, dann musst du die da managen können. Und wenn du da ein Auto, was DC-schnellladefähig ist, kriegst und du hast keinen DC-Schnelllader irgendwo in Reichweite, dann fährst du zum Aral Puls, sage ich mal so. Also ist da nicht ganz so schick. Kurzum, wir haben etwa unter meiner Regie 1 Megawatt Peak an PV-Anlagen gebaut auf den eigenen Dächern. Wir haben fast 2 Megawatt Peak komplett, noch nicht alles am Netz. Manches läuft gebremst, weil der Netzanschluss noch ausgebaut werden muss. Und da, wo ich natürlich, haben wir jetzt in Hannover, haben wir das exemplarisch gemacht. Da haben wir eine 300 kW DC-Ladesäule gebaut. Machen was ganz offen, ist mit ADS-Tech, also mit 200 Kilowattstunden Batterie drin, weil ich da keinen Trafo hinhaben will. Denn wenn ich dem Enercity sage, ich will 300 kW da anstehen, sagt er, ja, aber nicht auf der Niederspannungsebene, da brauchst du jetzt eine Mittelspannung. Dann fängst du an, das dicke Kabel von irgendwo zu buddeln und dann kriegst du richtig Geld auf das hier, einen Baukostenzuschuss, Blatt geschrieben, plus den Trafo. Und wir haben also da sozusagen mit dem bestehenden Netzanschluss, den haben wir etwas erweitern lassen. Der wird jetzt nochmal nachgerüstet. Seitdem in Berlin da dunkel war, habe ich gesagt, weißt du was, es ist noch nicht bestromt. Lass es uns so machen, dass wir inselfähig werden können, dass wir das auch am Netz freischalten können. Habe ich damals, als Spanien dunkel war, nicht sofort dran gedacht. Aber wenn du es gut machen willst, dann musst du auf deiner Checkliste so einige Punkte drauf haben. Strom selber machen ist schon mal gut. Wenn du ein bisschen, ich sag mal so, wirklich rund um die Uhr wie Hannover, da können wir 8 Monate lang 24/7 autark werden, dann brauchen wir eine Batterie dazu. Die haben wir halt jetzt in der ADS-Tech-Säule drin. Natürlich bist du dem Ding dann auch gesagt, das komm nachts 5, 6 kW ausspeisen, da musst du mit dem Ding schon richtig reden können, weil eigentlich sagt das, ich habe hier zwei dicke Kabel dran, dann mache ich DC raus und dass du ausspeisen willst AC, um dein Haus zu beleuchten, aber nicht ins Enercity-Netz, das musst du dem Ding ja sagen. Und wenn du jetzt das große Kino machen willst, dass du sagst, ja, ich brauche aber eine Software, die dann 15 Standorte im Blick hat, nicht nur lokal, dann sagst du ja, wo kann ich die denn kaufen? Und dann denkst du dir, ja, kann ich gar nicht kaufen, weil es das fertig gar nicht gibt. Und denn ich habe ja, weißt du, was ich mache, ist Multi-Site und Multi-Use, also diverse Standorte mit verschiedenen Betriebsarten. Und das ist dann schon ein großes Kino. Das musst du natürlich erstmal verstehen, was du da willst. Dann musst du die Produkte richtig bestellen. Und das Wesentliche ist dann, mach die richtige Schnittstellenanforderung, weil du findest ja irgendwas vor, was schon Bestand ist. Wenn du mit dem ganzen technischen schlauen Krempel nicht reden kannst, weil die Protokolle, die Schnittstellen, und du hast immer Schnittstellen, die sind nicht bis zu Ende definiert, sind nicht bis zu Ende implementiert. Du hast immer noch kleine Showstopper dann, die dich beim Machen erstmal auf der Zeitachse gewaltig verschubsen. Das ist alles nicht witzig, brauchst du echt Nerven dafür. Ein paar von meinen grauen Haaren kommen da ganz sicherlich her. Aber es ist ein geiles technisches Brett, was machbar ist. Das ist definitiv machbar. Aber
also
natürlich
Udo, der Stromflüsterer.
Ja, man,
wenn du mit denen immer redest.
Der Chef ist natürlich nicht immer glücklich, weil wenn ich dann eine Sache, sag ich mal, grundsätzlich konzipiert habe, dann ist das nicht mehr fünfstellig, was er dann investieren muss. Und du musst das Geld ja auch verdienen. Du kannst dir das ja nicht alles nur leihen. Also dieser Transformationsprozess ist auch aus unternehmerischer Sicht vom Chef anspruchsvoll. Aber wenn der sich nicht jemanden geholt hätte wie so einen Verrückten, der sich wie ich dann darauf konzentriert, dass das so ein gewisses Maß einheitlich wird, ja, wie will der denn so einen Transformationsprozess irgendwie managen? Sollen das seine Geschäftsführer nebenbei machen, die sich mit dem ganzen Produktmix von den Autoherstellern, mit den Bonusprogrammen, mit irgendwelchen Qualitätsanforderungen, Garantiefälle richtig abwickeln? Die haben doch diesen ganzen anderen Tageskram da anhaken, wovon ich keine Ahnung habe. Aber das ist an dieser Stelle tatsächlich ein komplexes, buntes Thema, wo du Stehvermögen brauchst.
Aber die Autohäuser sagen zu mir immer, auf ihre Hallen gehen keine PV-Anlagen wegen der Statik. Also ihr habt das bestimmt schon 3, 4, 5 Mal erzählt bekommen. Und dann sage ich, Leute, es gibt mittlerweile sogar Plastikmodule, die 3 Kilo auf den Quadratmeter wiegen. Die kann man eigentlich überall drauf machen. Robin, du kennst das auch, ne? Und dann sind sie immer alle ganz ruhig, ja, weil Statik und so. Eigentlich merkst du, ja, die haben einfach keinen Bock drauf. Und du sagst, ey, bei euch habt ihr das aber schon
gebaut. Also PV ist schon auf einigen Dächern drauf, das ist ja mega.
Ja, genau. Also wir sind jetzt bei dem jetzigen Strombezug, sind wir bilanziell etwa bei plus minus null aufs Jahr gesehen. Mhm. Natürlich kaufen wir im Dezember Strom ein, wow, weil natürlich die Sonne nicht genug scheint. Sobald ich jetzt aber, ich sag mal, die gefahrenen Flottenkilometer hinzurechne, und ich meine, wir reden ja gerade von E-Mobilität. Natürlich war das eine Frage, die ich mal den Controllern, könnt ihr mal bitte mir raussuchen, was wir an Kraftstoffkosten haben je Standort im Jahr. Ich kriege ja keine anderen Werte. Es ist ja nicht so, dass alle die Kilometer genau aufschreiben. Also habe ich über die Kraftstoffkosten eine Abschätzung der verbrauchten Liter Sprit und damit über einen angenommenen mittleren Verbrauch eine entsprechende Kilometerzahl. Die wird sich ja nicht großartig ändern. Wenn ich jetzt sage, so 5-6 Jahre wird das dauern, um jetzt einmal einen Zeithorizont zugrunde zu liegen, dass von zu viel Verbrenner oder 80%, 90% der Dienstwagenflotte ist Verbrenner, geht auf 95% elektrisch, dann kannst du dir ausrechnen, was an Stromverbrauch hinzukommt. Also reicht das nicht an PV. Aber wenn du dir anguckst, was Autohäuser zum Teil für Außenstellflächen haben, wo die Autos stehen haben, die dann den Hagel abkriegen, weißt du doch genau, wo du den Carport hinbauen musst.
Noch Fragen? Aber
sind die Autos gleich geschützt und gleich,
Jetzt mal ganz, aber jetzt mal Butter bei die Fische, du sparst jetzt Benzin und Diesel ein für die Standortautos, der Fuhrpark wird jetzt langsam umgeswitcht, ist das denn schon absehbar? Also einmal spart er mega beim Strom, aber er spart dann auch beim Umstellen von jedem einzelnen Auto, auch beim Sprit wahrscheinlich. Hast du dann irgendwie schon gesagt, Mensch, das ist für dich wirtschaftlich eine vernünftige Geschichte?
Du, da verstecke ich mir jetzt den Satz von Dr. Piepenbrink. Wenn du deinen eigenen Sonnenstrom mit dem Elektroauto verfährst, dann vergoldest du deine Kilowattstunde. Du kannst doch gar nicht billiger als deine 6, 7, 8 Cent Kilowattstunde vom Dach direkt ins Auto geladen. Mal, ich sag mal 20 bist du beim Euro 20, Euro 30 auf 100 Kilometer Energiekosten. Worüber wollen wir noch diskutieren, was das sein soll?
Also dann ist das, das für ihn, ist echt aber ich meine, das ist ja dann für ihn auch ein großer Anreiz, das weiterzumachen, oder? Also zu sagen, okay, PV ist schon mal gut, E-Autos in der Flotte auszubauen, ist für ihn auch finanziell eine gute Geschichte. Auch wenn er sagt, Mensch, Herr Werges, jetzt muss ich hier schon wieder so viel Geld investieren. Und du sagst aber, naja, ein Teil von dem Geld kommt ja auch dann irgendwann wieder rein.
Ja. Also wenn du diese Gesamteffekte siehst, dann wird deine Wirtschaftlichkeitsrechnung ja eine deutlich komplexere Rechnung und sie kriegt natürlich, ich sag mal so, was die Amortisationszeit angeht, durchaus einen Schubser nach unten, dass du dein Geld schneller wieder kriegst. Weil du musst ja als Unternehmer, musst ja gucken, dass das finanziell alles klappt. Und im Grunde genommen brauchst du so einen, ich sag mal, Unternehmer nur einzufahren. Wann willst du dein Geld wieder haben? Wenn dir dann irgendwie sagt, was ich 9 Jahre maximal, dann kannst du mit den vielen Annahmen, Inflationsrate, Preissteigerung, was kostet Kilowattstunde Batterie, bla 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 bla, kannst du deine Simulationsrechnungen fahren. Gut, das ist natürlich eine mehrtausend Schritte Simulation, um dann zu sagen, so welche Preise für die Kilowattstunde, stationäre Batterie, was darf das E-Auto kosten, was darf mich sozusagen die PV-Anlage kosten. Dann kannst du diese Grenzwerte, die du maximal als Invest gehen darfst, kannst du die ermitteln. Und wenn die Grenzwerte eingehen, dann sagst du, Chef, das kannst du blind unterschreiben, weil wirtschaftlich ist das geil.
Fair, cool.
Also da musst du aber erstmal hin, indem du diese ganzen Effekte sozusagen rechenbar machst.
Und er muss bereit sein, diese 9 Jahre oder 8 Jahre, 7 Jahre dann sozusagen diese Investition zu tätigen, damit das dann irgendwann wiederbekommt, weil bei der Lidl-Gruppe oder bei der Schwarz-Gruppe hier Lidl, die haben teilweise Solaranlagen auf Dächern nicht gebaut, weil die Return on Investment nach 5 oder 6 Jahren war und die aber nur Sachen machen, die nach 2,5 Jahren, sie reden nur nach 3 Jahren, wo du so denkst, das ist ja betriebswirtschaftlich eigentlich kompletter Unsinn, wenn du immer nur auf das Kurze guckst und nicht auf das Lange.
Wenn die Gier das Hirn frisst, wie es am Aktienmarkt immer so ist, dann kommen halt solche, ich sag mal so, bekloppten Entscheidungen raus, weil das einfach zu schnell gehen muss. Aber so eine inhabergeführte, ich sag mal, Unternehmung hat natürlich einen anderen Zeithorizont. Aber eine 8-jährige Amortisation ist ein 12,5%, wo will man sich denn da streiten?
Okay, cool.
Es gibt Konzerne, die bauen Sportschuhe, die wollen 100% obendrauf haben. Da sind die nicht mit Return zufrieden, sondern 100% obendrauf. Ja, dann bist du genau bei deinen 2-3 Jahren. Und wenn du da angestellter Manager bist, dann kriegst du da von der Finanzabteilung kein Go, obwohl das alles sachlich, fachlich, ökologisch alles richtig ist. Aber da sozusagen ist das Geld dann das Problem, weil die Gier zu groß ist.
Also es ist super. Traurig. Es ist schön, dass du das sagst, weil das meiste Geld der Welt, nur noch mal so für euch zum Mitschreiben, das meiste Geld der Welt ist in den letzten 3 Jahren in dem Bereich Cleantech und erneuerbare Energien geflossen weltweit. Das ist die boomendste Branche und das Kapital kippt gerade in diese Richtung hin. Und das macht dann auch uns so Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch die Kurve kriegen und Toni Seber recht behält und du, lieber Udo, dass wir die Erneuerbaren auch im Autohaus, auch im PKW irgendwie Einzug halten mit Strom. Ich danke euch, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Udo, dass du hier warst. Sagt uns mal gerne Bescheid, was eure Meinung ist und schreibt es in die Kommentare. Ich fand das eine mega geile Folge hier. Vielleicht können wir mal mit deinem Autohaus, wir haben den Namen nicht gesagt, Kontakt aufnehmen, dass wir sagen, wir berichten tatsächlich mal über solche innovativen Lösungen mit Ladeinfrastruktur, PV und Speicher. Ich finde es einfach nur Hammer. Und wenn sich das am Ende dann auch noch für alle rechnet, dann lass es Strom regnen. Alles wird Strom.
Und bitte, bitte, jede Autohausgruppe braucht jetzt so einen Udo. Ja, also ganz, ganz wichtig. Ja, Udo. Und du musst dich jetzt bitte ein paar Mal klonen und überall reingehen, damit wir das endlich mal in den Griff bekommen. Okay, ja, machen wir das so?
Wir können ja ein digitales Produkt drehen. Wir können ja ein Video machen, wie man es macht. Und dann machen wir das sozusagen als Schulungs- und Lernsee. Die kann dann jeder sozusagen, ich sag mal so, sich kaufen. Auf diese Weise können wir das, wie macht man es, digitalisieren? Ja. Weil ich meine, du willst ja nicht durch die Gegend fahren und weißt du, einer unserer Produktpartner, mit dem wir angefangen haben, wenn der nicht mich und auch meinen IT-Kunden auf unserer Seite, auf Seite des Kunden, hätte der mit uns gar nicht angefangen. Wenn er sagt, wenn ich den Kunden, der das will, erst ausbilden muss, dafür habe ich keine Kapazitäten. Mhm. Also kurzum, wenn wir das, wie macht man es, weitertragen wollen, ja Gott, ich meine, wenn die anderen anfangen, richtig zuzuhören und die wollen auch umsetzen, das ist halt die Frage, wie kannst du skalieren?
Ja, ich fahre nicht durch ganz Deutschland. Dann mach das doch jetzt bei deiner Autohausgruppe, zieht das noch voll durch, ne? Ihr seid ja praktisch mittendrin. Und wenn ihr dann euer Ergebnis habt, dann machen wir eine schöne Case-Study da draus und zeigen den anderen Autohausgruppen, wie es funktioniert. Und dann kann man sich die Blaupause da bei dir dann abkaufen oder irgendwie sowas.
Lass mich nur ein provokantes Statement zum Schluss geben, weil die, ich sag mal, autonome Fahrfähigkeit natürlich auch kommt bei den Autos. Und wenn du dann sagst, okay, die Anzahl der Autos wird deswegen weniger werden, weil die Fahrzeuge mehr unterwegs sind, nicht so viel rumstehen, dann wage ich zu behaupten, dass für E-Mobilität nicht eine Kilowattstunde mehr Strom gebraucht wird.
Mhm.
Weil also alleine 1,5 Kilowattstunden Strom stecken in einem fossilen Liter Sprit an der Tankstelle. Mhm. Und dieser ganze Energiebereich wird frei und direkt für die E-Mobilität nutzbar. Also die Mobilität auf der Straße wird nach der Transformation nicht eine Kilowattstunde mehr Strom brauchen, weil eine Menge Strom frei wird.
Mhm. Wow.
Schreibt doch mal eure Gedanken dazu. Schreibt mal bitte auch mal, was ihr für Erfahrungen im Autohaus bisher gemacht habt. Und aber immer bitte anständig und lieb bleiben. Also einfach nur so mal so ein bisschen, ja, ich weiß, da kommen manchmal auch bestimmt Emotionen auf. Ich kann mich da auch manchmal nicht zurückhalten. So, genau. Aber immer schön freundlich bleiben. Ja, danke dir, lieber Udo. War augenöffnend und ich habe jetzt ein bisschen Hoffnung, dass auch im Autohausbereich, weil ich da sehr, sehr viel negative Erfahrungen habe, gemacht habe, dass sich da was verbessert. Guck mal, jetzt hat er hier nochmal ein bisschen, warte mal, mach das mal nochmal. Das erste, das habe ich ja auch. Das war Strom, ne?
Von Tim Meyer, genau.
Tim Meyer, den hatten wir auch schon zu Gast. Gibt es auch eine Folge dazu, könnt ihr euch anhören. Da ist der Tim Meyer und redet darüber. Ist sehr hoffnungsvoll. Übrigens das Buch. Ja, und ja,
absolut, absolut.
Von Jensen Huang, das ist der Nvidia-Chef. Ne?
Ganz genau. Also, wenn man die Geschichte von Nvidia mal liest, die hatten ja 10 Jahre keine Ahnung, wo ihr Markt sein wird. Also, die haben einfach, ich sag mal so, weil kein anderer dieses, ich nenne das mal so, die Vektorrechnung, die man in der Bildverarbeitung braucht, dass die sich dazu eignet fürs Parallele, ich sag mal, die haben 10 Jahre lang, ich sag mal, was entwickelt, wo sie nicht wussten, wo der Markt ist. Also die haben einfach nur riesig Glück gehabt und ein anderer hat sich damit gar nicht beschäftigt. Ist schon erstaunlich, dass diese Firma ja heute so ein gehyptes Thema ist. Aber die haben einfach, ich sag mal, sowas gemacht in einer Nische, was kein anderer sehen wollte. Und so ähnlich ist das Tesla gegangen damals mit dem E-Auto und den Laptop-Zellen. Beides hat die Welt angefangen zu verändern.
Ich sehe schon, Udo, du hast dich viel mit dem Thema beschäftigt. Die 2 Bücher kann ich auch unterschreiben, die sind definitiv empfehlenswert. Und ja, leider ist die Zeit wirklich jetzt aus. Aber Udo, ich würde mal sagen, ich glaube, wir werden uns bestimmt mal wiederhören in Zukunft. Wenn es wieder was spannende Updates gibt, dann kommst du wieder zu uns und dann erzählst du
gerne,
uns mehr.
Gerne. War mir ein Vergnügen und das Jahr ist ja noch jung und die Sonne wird ja zunehmend, ja, die Tage werden von Tag zu Tag länger. Also insofern, es gibt Hoffnung.
Sehr gut, das klingt gut. Euch einen wunderschönen Tag. Danke, Udo.
Gerne, ciao, gerne.
Ciao.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Tschüss.